Ich denke, vielen von uns geht es so, dass wenn wir mal einige Tage unterwegs sind und dann nach Hause kommen, uns der Gedanke kommt, endlich zu Hause. Die Zeit, die wir erlebt haben, kann noch so gut gewesen sein, der Ort, an dem wir waren, noch so herrlich, noch so schön, vielleicht sogar eine unvergessliche Zeit. Und trotzdem bleibt für viele von uns das Zuhause etwas ganz Besonderes. Da ist es gut, wieder zurückzukommen, unabhängig wie die Zeit gewesen ist. Ich beobachte bei Kindern, bei meinen ist es auf jeden Fall so, dass sie unglaublich gerne unterwegs sind. Sie übernachten gerne bei Freundinnen oder bei Cousinen, am besten so häufig wie möglich. Und ich merke aber auch, wie sie eigentlich ihr Zuhause brauchen. Ja, dass sie eben wieder, wenn sie zu Hause sind, dass es da wieder gewisse Ordnungen gibt, gewisse Strukturen, gewisse, ja, vielleicht Rituale, die in anderen Familien vielleicht etwas anders sind. Es tut ihnen gut, wieder nach Hause zu kommen. Und übertragen aufs geistliche Leben, finde ich diesen Gedanken so wichtig. Und das ist auch hinführend zu dem Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Gemeinde will ein Ort sein für einen jeden von uns, die wir eben Teil der Gemeinde Jesu sind, wo wir innerlich ankommen dürfen. Ja, es gibt vielleicht Zeiten, wo man bildlich gesprochen viel unterwegs ist, wo man Höhen erlebt, wo man Tiefen erlebt, wo man durch persönliche Nöte geht. Aber trotzdem, glaube ich, ist es gut, in der Gemeinde einen Ort zu haben, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man ja, eine Zufriedenheit erleben kann, einen Ort, wo man auf Gottes Wort hören kann, wo man Gott loben, Gott preisen kann. Und das ist etwas eben, so wie Gott es sich gedacht hat und wo wir als Gemeinde eben herausgefordert sind, das zu erkennen und das dann eben auch als Gemeinde zu leben. Vor einigen Wochen habe ich mich mit meiner Frau über dieses Thema gerade unterhalten, über Gemeinde. Und für uns ist es so neu wichtig geworden, dass Gemeinde doch eigentlich so viel mehr ist als dieser Gottesdienst, als die Bibelstunde, als vielleicht die Kinderstunden oder der Kinderchor, als verschiedene Veranstaltungen, die wir erleben. Ja, es bietet so viel mehr, es bietet etwas, das eigentlich genau genommen für uns alle unbezahlbar ist. Ja, es bietet einen Schutzraum, es bietet eine Hilfe in der Identitätsfindung, auch eines kleinen Kindes, ja, auch von uns selber. Ja, es vermittelt, hier werden christliche Werte vermittelt, es ist ein Ort der Gemeinschaft, es ist ein Ort des Lachens, ein Ort des Weinens, es ist ein Ort für Kranke, ein Ort für Gesunde und von daher ist es weit mehr als ein Ort, wo verschiedene Veranstaltungen zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, sondern es ist ein Ort, wo es um das Lob Gottes geht, wo es um die ganz konkrete Begegnung mit Gott geht. Und gerade weil das Gemeindeleben so viel beinhaltet, ist es doch so wichtig, auf das Miteinander im Glaubensleben zu achten. Ja, heute ist es der letzte Teil dieser kurzen Reihe innerhalb des Römerbriefs über das Miteinander im Glaubensleben. Gerade weil das Gemeindeleben so viel beinhaltet, glaube ich, ist es für einen jeden von uns so wichtig oder sollte es wichtig sein, dass ein jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass dieses Miteinander nicht in irgendeiner Weise verdunkelt wird oder in die Brüche gehen kann, geht. Ja, ich erinnere auch noch ganz kurz an die letzten beiden Predigten. In Römer 14 hatten wir ja zwei Personengruppen, die in gewissen Nebenfragen, so haben wir es formuliert, unterschiedlicher Sichtweise waren. Beide Gruppen haben Jesus wirklich lieb, stehen in der Nachfolge, versuchen Jesus ähnlicher zu werden. Sie schauen in das Wort Gottes, sie argumentieren mit dem Wort Gottes, aber es gab eben Fragen, wo sie zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, ganz konkret, soll ein Christ gewisses Fleisch essen oder soll es das nicht tun? Und aufgrund dieser verschiedenen Sichtweisen ist es zu Spannungen gekommen, so dass eben in der Gemeinde die ganz konkrete Gefahr da war, dass es eben nicht Einheit gelebt werden würde, sondern dass jeder sein eigenes Christsein lebt, ja, dass man quasi ein Nebeneinander in der Gemeinde hat. Und konkret sah es eben so aus, dass die einen sich schwer getan haben, den Bruder, die Schwester wirklich anzunehmen, sie wirklich zu lieben, ein Miteinander mit ihnen zu haben. Aber bei den anderen war es genauso, dass sie gerichtet haben, dass sie ein Stück weit geringschätzig über die einen geredet haben, für sie vielleicht in Schubladen gepackt haben, sich besser gestellt haben. Ich habe die Erkenntnis, die anderen haben sie ja nicht. Und beide standen in der Gefahr, sich gegeneinander zu versündigen. Und in diese Situation hinein gießt Paulus kein Öl, sondern er gibt hilfreiche Prinzipien, wie jetzt diese Gruppen in der Gemeinde in einem Miteinander umzugehen haben. Und das wichtige Prinzip war ja, wenn wir zurückdenken, dass ein jeder von uns vor Gott eines Tages Rechenschaft geben wird. Und ja, diese Fragen, die wir uns dann eben gestellt haben, das haben wir auch dann versucht auf uns zu übertragen. Handle ich nach dem Prinzip der Liebe? Nehme ich den anderen an? Streite ich über Meinungen? Zwänge ich anderen Geschwistern meine Sichtweise als die einzig wahre? Beharre ich auf mein Recht, die Freiheiten in Nebenbereichen auszuleben, oder schaue ich auf das, was dem anderen dient? Dient mein Handeln zur Erbauung der Gemeinde? Übe ich Druck auf den Schwachen aus? Bin ich bereit, um des Reiches Gottes willen auf meine Freiheiten zu verzichten? Achte ich auf mein Gewissen und auf das Gewissen meines Nächsten? Gehe ich mit diesen Fragen wie mit Nebenfragen um, oder werte ich sie so hoch, dass sie zu Hauptfragen werden? Und wir haben uns ganz verschiedene Beispiele im Glaubensleben angeschaut. Ich denke, jetzt sind wir wieder mit drin. Und jetzt fängt Paulus dieses 15. Kapitel folgendermaßen an, indem er schreibt: Wir aber, und hier bezieht er Stellung, zu welcher Personengruppe er sich zählt, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen haben an uns selber. Genau genommen zeigt Paulus uns jetzt zwei Möglichkeiten auf, wie wir jetzt nach diesen ganzen Ausführungen mit diesem Problem umgehen können, mit diesen Spannungen in der Gemeinde umgehen können. Zum einen wird hier gesagt, wir sollen das Unvermögen, man könnte hier auch mit Gebrechen übersetzen, der Geschwister tragen. Und dieses Tragen, das beinhaltet ja eine gewisse Sensibilität, dass ich schaue, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Bruder, mit meiner Schwester um? Und das zeigt ja auch, dass ich dieser Person nicht gleichgültig gegenüber eingestellt bin, ja, sondern dass sie mir wichtig ist, dass ich sie wertschätze. Ja, wir haben in Kapitel 14 gesagt, als diejenigen, die vielleicht gewisse Erkenntnisse in manchen Bereichen haben, dass sie etwas Gutes tun können, indem sie auf ihre Freiheiten verzichten. Jetzt geht Paulus sogar einen Schritt weiter bei Gewissensfragen, wir erinnern uns. Jetzt geht er sogar einen Schritt weiter und sagt, dass wir den Bruder und die Schwester tragen sollen. Also eine ganz aktive Handlung. Jetzt hier nicht irgendwie der Weg des geringsten Widerstandes, sondern es zeigt uns letztendlich, wie wir jetzt damit umgehen, wie es in unserem Herzen aussieht, ob wir bereit sind, Schritte zu gehen, Schritte, wo ich diese Person unter meine Arme nehme, auf meine Schulter nehme und sage, ich bin bereit, mit dir auch Schritte zu gehen, damit du eben im Glaubensleben weiterkommst. Und Paulus, für ihn war es eben so wichtig, und er hat es vorgelebt, nicht nur zu verzichten, sondern er sagt, ich helfe euch, ich gehe mit euch, ihr seid mir nicht egal. Das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen. Zum anderen kann man aber auch dann mit Spannungen, mit Meinungsverschiedenheiten so umgehen. Paulus sagt, dass wir Gefallen an uns selber finden. Ja, wenn man in der Bibel Dinge für sich erkannt hat, wenn man vielleicht gewisse Dinge, Freiheiten genießt, dann kann es zu einem Unverständnis kommen, den anderen gegenüber. Ja, die Position ist doch völlig klar. Es ist doch klar, was die Schrift sagt. Und dann ist vielleicht im indirekten, übertragenen Sinne die Gefahr des Pharisäismus vorhanden. Man sagt es nicht, aber es kann sein, dass dieses Denken sich einschleicht, dass man sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so und so bin. Ich danke dir, dass ich diese Erkenntnis habe und jetzt auch das Recht habe, diese Dinge auszuleben. Und genau das ist doch, wenn man so will, ein Spiegelbild auch der Gesellschaft, in der wir heute leben. Und das ist die Zeit, wo eben nicht die Frage oder nicht oft die Frage gestellt wird, was dient denn jetzt eigentlich dem Nächsten? Oder wie ist denn mein Bruder, meine Schwester eigentlich in der Gewissensprägung? Wo steht sie eigentlich? Sondern es geht darum, wie fühle ich mich dabei? Aber ich glaube, diese Sichtweise zu haben, diese Selbstgefälligkeit, ja, kann eben dazu führen, dass diese Einheit in der Gemeinde verdunkelt wird oder verdeckt wird. Ja, weil es dann eben nicht mehr vielleicht in erster Linie um Gott geht, nicht mehr um die Erbauung der Gemeinde, sondern um meine subjektive Sichtweise, vielleicht um meine Laune, um meine Selbstgefälligkeit. Und ich denke schon, dass dann Kern Wahrheit ist, dass derjenige, der mit sich selber sehr zufrieden ist, manchmal auch derjenige ist, der mit anderen nicht so zufrieden ist. Dann kann es eben kommen, dass man nörgelt, dass man meckert, weil der andere ja nicht gut genug ist, weil ich ja nicht so zufrieden bin mit dem anderen, wie ich mit mir selber zufrieden bin, weil man es anders empfindet. Ja, und ich glaube, die Beispiele, die liegen auf der Hand. Ja, ich könnte zum Beispiel als Gemeindeältester sagen, es ist gut, wenn es in der Gemeinde jetzt so und so läuft und es soll nur so laufen und es darf auf gar keinen Fall anders laufen. Und ich kann dann mich als Maßstab nehmen und sagen, das ist das einzig Wahre. Aber geht es darum? Geht es um mich? Nein, in keinster Weise. Dadurch wird die Einheit gefährdet. Es kann vielleicht Theologen geben, ich weiß es nicht, vielleicht Bibelschüler. Ja, man kommt in die Gemeinde, man meint gewisse Erkenntnisse zu haben und man sagt, ich habe es doch studiert, ich habe mich doch damit beschäftigt. Ist doch klar, jetzt sollten wir das auf jeden Fall so und so in der Gemeinde umsetzen. Aber ist diese erstmal vielleicht richtige Erkenntnis etwas, was der Gemeinde wirklich weiterbringt oder wird dadurch durch dieses Überstülpen die Gemeinde, die Einheit gefährdet? Ja, vielleicht kann es in dem praktischen Bereich Dinge sein, wo jemand meint, es muss jetzt aber so und so gemacht werden und ich lasse mir nichts sagen. Ich weiß, wie es läuft. Und dadurch ist die Einheit gefährdet. Es kann vielleicht jemand sein, der viel Erfahrung hat, der viel mit Gott erlebt hat. Ja, aber wo da vielleicht auch gewisse Vorstellungen sind, so muss es sein. Und wenn es so gemacht wird, dann ist es nicht richtig, dann ist es falsch. Und so können ganz unterschiedliche Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so dramatisch sind, für sich genommen, aber zu einem Problem werden, wo es nicht mehr um die Erbauung, sondern um Selbstgefälligkeit geht. Und da gilt es, und ich rede von mir an allererster Stelle, dass ich in mich hineinschaue und sage, Herr, was ist meine Motivation? Vielleicht, wenn wir im Ältesten, im Leitungskreis Entscheidungen treffen, was ist unsere Motivation? Ist es eine Selbstgefälligkeit oder sind wir getrieben von dem Heiligen Geist? Und das ist etwas, was ich uns wichtig machen möchte. Ja? Woran können wir erkennen, kannst du bei dir erkennen, in deinem Leben, dass du zur Einheit in der Gemeinde beiträgst? Ich glaube, wenn wir gemeinsam Einheit erleben wollen, dann ist jeder gefragt. Und das ist doch genau das, was wir wollen, Geschwister. Wir wollen doch, dass Gemeinde ein Zuhause ist, wo wir gerne hinkommen. Aber dann ist jeder gefragt. Und es geht in erster Linie darum, Gott zu gefallen. Weil wenn ich Gott gefalle, dann werde ich auch Gefallen haben an dem, was dem anderen dient. Ein zweiter Gedanke, lass uns so leben, dass mein Nächster zum Guten ermutigt und erbaut wird. Im zweiten Vers sagt Paulus, jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Und das ist doch eine positive Herausforderung, wie Paulus das hier so schön auf den Punkt bringt. Es geht nicht darum, dass ich ja, meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber ständig zulächle, weil ich will, dass ich quasi auf der Beliebtheitsskala irgendwie aufsteige. Es geht nicht darum, dass ich meinen Alltag, mein ganzes Verhalten, meinen Dienst vom Menschen abhängig mache, weil ich ja Menschen gefallen möchte, weil ich vielleicht Lob und Anerkennung von Menschen haben möchte. Es geht hier nicht um Menschenfurcht. Weil wenn ich eben meinem Nächsten gefallen möchte, dann besteht die Gefahr, dass ich dann eben nur auf das schaue, was der andere irgendwie von mir erwartet und dann versuche ich, allen Erwartungen gerecht zu werden und irgendwann bin ich ein Getriebener von Menschen, aber nicht ein Getriebener vom Heiligen Geist, dass ich das tue, was Gott mir wichtig macht. Es geht hier viel mehr und der Gesamtzusammenhang, der zeigt es, um eine richtig verstandene Gottesfurcht. Ja, dann, wenn ich Gott fürchte, dann setze ich mich für das Gute, für die Erbauung der Gemeinde ein, dann ist es mir wichtig und das Gute ist nicht immer das Erbauliche in dem Moment. Es kann auch etwas sein, was wehtut, wo der andere sich vielleicht auch mal verletzt fühlt, wo aber manches gesagt werden muss. Das kann auch das Gute sein, was letztendlich zur Erbauung dient. Aber dann sind es eben nicht nur Worte, die gewechselt werden, sondern es steht ja ein Leben dann dahinter. Ich habe in den letzten Wochen 1-2 Gespräche gehabt mit einer Person, wo ich wirklich innerlich berührt war und erbaut war. Ich habe mit der Person gesprochen und ich habe ihr so abgespürt, Mensch, das, was sie sagt, das sind nicht irgendwie Worte, die man halt so formuliert, sondern da stehen Jahrzehnte dahinter gelebten Glaubens. Und das hat mich ermutigt, erbaut für mein Glaubensleben. Aber so zu leben, dass ich meinem Nächsten gefalle, ich glaube, das beinhaltet eben diese Gesamtausrichtung des Lebens. Ja? Und nicht in erster Linie um das Punktuelle. Und auch Paulus, glaube ich, geht es nicht um das Punktuelle. Natürlich auch, aber er will viel, viel mehr. Ja, wie kann ich dem anderen Gutes tun? Und dass ich mir jetzt überlege, okay, heute Nachmittag tue ich meinem anderen was Gutes. Natürlich auch, das haben wir gleich auch als Anwendung. Aber es geht viel mehr um diesen Lebensprozess, wo ich mich von Gott mit hineinnehmen lasse in ein Leben der Heiligung, um eben so zu leben, dass ich für Gott da bin, aber auch für andere Menschen da bin. Also genau das Gegenteil von der Selbstgefälligkeit. Ein dritter Gedanke, lasst uns Jesus zum Vorbild nehmen. Im Vers 3 heißt es, denn auch Christus hatte nicht Gefallen an sich selbst, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, der Gedanke, der wird hier aufgegriffen nochmal und die wird jetzt christologisch gefüllt, so zu handeln, wie Paulus es jetzt in diesen beiden Kapiteln beschreibt, ist nicht nur eine gute Idee, sondern ist ein vorgelebtes Prinzip durch Jesus. Ja, Jesus hatte nicht Gefallen an sich selber, sondern er hat durch sein Leiden, durch sein Sterben Einheit geschaffen. Ja, was ist denn Einheit? Wir reden oft von dem Begriff Einheit. Es hat jetzt nebenbei vor einigen Wochen ein Versöhnungsgottesdienst zwischen der evangelischen und katholischen Kirche stattgefunden, wo quasi um Versöhnung gebeten wurde für das, was in der Reformation vor 500 Jahren geschehen ist. Ja, Martin Luther würde sich im Grabe umdrehen, wenn er mitbekommen würde, was da eigentlich geschehen ist. Ja, und so weit sind wir gekommen. Aber was ist mit Einheit eigentlich gemeint? Jesus sagt in Johannes 17, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Also hier wird die Einheit beschrieben. Und wenn es um das Thema Einheit geht, dann geht es darum, dass wir als Gemeinden vor Ort, aber auch universal, in der Einheit leben, die Jesus bereits hergestellt hat. Ja, wir werden nicht aufgerufen, jetzt lasst uns aufstehen und lasst uns diese Einheit herstellen, sondern es liegt viel mehr an uns, dass wir genau hinschauen, dass wir diese Einheit erkennen, die Jesus ins Leben gerufen hat, wie er sie sich gedacht hat. Und dann können wir als Gemeinde dazu beitragen, dass diese Einheit bewahrt wird, dass wir eben in ihr leben und uns als Gemeinde ist das eben dieses ganz besondere Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Aber es kann in der Gemeinde dazu kommen, dass diese Einheit verdunkelt wird, sodass sie für andere nicht mehr erkennbar ist. Ja, so wie wir in Matthäus lesen, dass wir Christen das Licht der Welt sind, das Salz der Erde. Aber dieses Licht unter einen Scheffel gestellt werden kann, so ist uns die Einheit gegeben. Und es liegt an uns in unserem Glaubensleben, den Glauben so zu leben, dass diese Einheit nach außen hin sichtbar wird. Ja, für alle sichtbar wird. Aber sie kann nicht in dem Sinne zerstört werden, dass wir sagen, es gibt diese Einheit des Leibes Jesu nicht mehr. Da wacht Gott selber darüber. Aber wir können sie ignorieren. Wir können an dieser Einheit vorbeileben. Wir können einen Scheffel über diese Einheit setzen. Wir können über die Einheit reden, aber sie nicht leben. Ja, wie gesagt, und dazu kann es eben im Gemeindeleben kommen. Beispiel Gemeinde in Rom, wo es Fragen gibt, die auf einmal zu Hauptfragen hochgehoben werden. Und da müssen wir wirklich weise damit umgehen. Ja, und Paulus zeigt jetzt, wie die Einheit der Gemeinde gefährdet ist, der Lokalgemeinde natürlich, aber dann auch inwiefern Konflikte auch den ganzen Leib Jesu in ein schlechtes Licht stellen, sodass eben die von Gott geschenkte Einheit nicht mehr wahrnehmbar ist. Und jetzt eben dieses Bild auf Jesus. Für Jesus war jetzt der Verzicht kein Zeichen von Schwäche, sondern Philippa heißt es, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Jesus hat sich nicht dran festgeklammert, aber ich will jetzt unbedingt im Himmel bleiben, ich will nicht Mensch werden. Nein, er hat losgelassen. Es war ein Zeichen von Stärke, dass er unsere Verlorenheit gesehen hat, Mensch geworden ist, für uns den Preis bezahlt hat, damit wir eben Leben haben, damit wir Einheit haben, damit wir in dieser echten Liebe leben können. Und alles, was Gott der Ehre berauben möchte, hat er auf sich genommen, dass wir durch die Vergebung, durch sein Sühnewerk, dies immer wieder in Anspruch nehmen können, um eben in diesen Dingen zu leben. Und er garantiert uns diese Einheit, wenn wir an ihm bleiben. Und deswegen ist Jesus ja der Ausgangspunkt, das Vorbild, das Ziel der Einheit. Ja? Er ist die absolute Hauptsache und nicht die Frage, ob ich Fleisch esse oder nicht. Und das ist hier die Argumentation des Paulus. Und dann sagt er in Vers 4, dass wir einen ganz konkreten Schlüssel haben, um in dieser Einheit zu leben. Ja? Der Schlüssel ist alles, was geschrieben steht. Ich lese nochmal Vers 4, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ja, alles, was Gott auch im Alten Testament schon geschrieben hat, das bewirkt doch Ausharren und Trost, das bewirkt doch Hoffnung, die uns durchträgt in unserem Alltag. Ich glaube, wer weise mit diesen ganzen verschiedenen Themen umgehen will, wer Einheit leben will, wer in der Erkenntnis Gottes wachsen möchte, wer das tun will, was dem anderen zur Ermutigung und zur Erbauung dient, der braucht die Heilige Schrift. Ja, die ganze Heilige Schrift. Ja, und da darf man nicht sagen Altes oder Neues Testament, sondern es ist eine absolute Einheit, die absolut in sich eins ist, ja, nicht das eine ist wichtiger als das andere, es ist eins. Wo haben wir die hunderte Verheißungen, die hunderte Zusprüche, wo haben wir die Beschreibung des Wortes Gottes, das autoritative, gesprochene Wort Gottes im Alten, im Neuen Testament? Und von daher gibt es zwischen der Einheit in der Gemeinde und dem Wort Gottes eine absolute Verbundenheit. Und da dürfen wir kein Haar, nichts dazwischen kommen lassen. Und dann in Vers 5 sagt Paulus uns, wie wir eben diese von Gott geschenkte Einheit, dass wir uns eben diese einheitliche Gesinnung schenken lassen sollen. Lasst uns in den Grundwahrheiten des Glaubens eines Sinnes sein. Das ist der fünfte Gedanke. Der Gott aber der Geduld. Und ich glaube, wenn wir an die Gemeinde in Rom denken, haben sie diese Geduld sicherlich gebraucht, weil ja diese Spannungen vorhanden waren. Und des Trostes, weil vielleicht auch Verletzungen entstanden sind, weil vielleicht auch zu grob miteinander umgegangen wurde. Gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Gott gebe euch eines Sinnes zu sein, denkt dasselbe. Und jetzt könnte man eben sagen, was möchte denn Paulus sagen? Denkt dasselbe oder denkt nicht dasselbe? Eben hat er ja gesagt, ihr braucht nicht dasselbe zu denken. Und jetzt sagt er, denkt dasselbe. Was Paulus sagen möchte, und das wird dann in dem Kontext so deutlich, im Blick auf die fundamentalen Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat, vor allen Dingen über Jesus, denkt dasselbe. Weil hier geht es um die Substanz, hier geht es um das Fundament, auf dem wir unser Glaubensleben aufbauen, um das Evangelium. Und hier sehen wir den Unterschied zu Kapitel 14. Es gibt Nebenfragen, wo es eben nicht der Fall sein muss, lernt damit umzugehen. Aber sobald Paulus anfängt, über Jesus zu schreiben, ist es für ihn absolut alternativlos. Da müssen wir dasselbe denken. Da muss es eine Sichtweise aus der Heiligen Schrift geben, eine ganz klare Verkündigung, weil er unser Leben ist und mit ihm steht und fällt ja alles. Und ein sechster Gedanke, lasst uns gemeinsam mit einem Munde Gott loben. Und dieses Ziel wird dann in Vers 6 erwähnt, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Ja, damit wir eben in der Gemeinde oder nicht in der Gemeinde sind, Gott loben, aber nur in dem Sinne, dass jeder für sich Gott lobt, dass der Chor meinetwegen Gott lobt, dass wir Gott loben, dass vielleicht andere Gott irgendwie loben, aber jeder irgendwie auf seine Weise, wo es trotzdem vielleicht Spannungen, trotzdem vielleicht unausgesprochene Dinge gibt. Das ist nicht das, was Paulus hier meint, sondern das Lob Gottes ist eine gemeinsame innere Überzeugung, die man hat, die dann nach außen hin sichtbar wird. Und das ist der Appell, lasst uns mit einem Munde als Gemeinde Gott loben. Ja, wir sollen, ja, und das ist eben ein Zeichen dafür, dass es ungeheuchelt ist, dass es authentisch, echt ist, dass wir dahinter stehen, dass Einheit gelebt wird. Ein siebter Gedanke, lasst uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. In Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Und es gibt Prozesse im Gemeindeleben, wo Veränderungen geschehen, wo Herausforderungen sich verändern. Ja, Dinge, die vielleicht vor 20 Jahren, wo wir vielleicht vor 20 Jahren gedacht haben, das wird die Gemeinde nicht erreichen, sind heute Fragen, mit denen wir uns im Ältesten, im Leitungskreis immer wieder auseinandersetzen, mit denen wir uns als ganze Gemeinde auseinandersetzen. Und gerade in Veränderungsprozessen kann es eben dazu kommen, dass man sich voneinander entfernt, obwohl man sich gerade im Gegenteil näher zueinander bewegen sollte, weil man ja gerade in diesen Zeiten einander braucht. Wann, wenn nicht in solchen Zeiten? Ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ja, es soll in der Gemeinde das zusammenwachsen, weil wir zusammengehören, das, was zusammengehört. Ja, es kann Geschwister in der Gemeinde geben, die aus welchen Gründen auch immer, das sei dahingestellt, aber eine Distanz zur Gemeinde aufgebaut haben. Ja, nicht weil Sünde im Leben ist, ja, sondern weil vielleicht zwischenmenschliche Verletzungen da sind. Ja, weil man vielleicht enttäuscht ist, dass vielleicht manche Dinge doch etwas anders laufen, als man es für gut hält. Vielleicht, weil vielleicht gewisse Dinge nicht aufgearbeitet wurden, aus welchen Gründen auch immer. Weil vielleicht gewisse Erwartungen nicht erfüllt werden, ganz aktuell. Und man ist enttäuscht. Und man ist vielleicht äußerlich dabei, aber hat in seinem Herzen Mauern aufgebaut und geht mit diesen Mauern durch den Alltag. Trägt vielleicht eine Wurzel der Bitterkeit in sich, die eigentlich mit Gottes Hilfe herausgerissen werden müsste. Und so war es sicherlich in der Gemeinde in Rom der Fall. Ja, die einen meinten und haben etwas zu dürfen und haben vielleicht zu wenig Acht auf die anderen gegeben. Die anderen haben vielleicht versucht, etwas anzusprechen, sind auf taube Ohren gestoßen. Ja, und auf diese Weise, vielleicht ganz unbewusst, ist sicherlich auch in der Gemeinde in Rom, ist es zu innerlichen Mauern gekommen, Stück für Stück, sicherlich auch persönliche Verletzungen, die eben dieses Wachstum der Mauer beschleunigt haben. Und auf einmal merken wir hoffentlich, wie notwendig wir diesen Vers haben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Als ich diesen Vers vorbereitet hatte, ich saß im Jugendraum auf den neuen Sofas und habe diesen Vers ganz groß an der Wand vor mir gehabt und musste über diesen Vers nachdenken. Warum hat sich die Jugend diesen Vers als Motto ausgesucht? Ja, Christus hat uns angenommen, es ist eine Realität und das wird hier als eine Wirklichkeit beschrieben. Und jetzt die Aufforderung, lasst die gegenseitige Annahme in der Gemeinde Wirklichkeit werden. Also begreift, es ist eine, ja, lasst es wirklich, bejaht die Annahme, ja nicht nur von der Theorie, sondern lasst uns aktive Schritte der Annahme gehen. Lasst uns die gegenseitige Annahme nicht von dem anderen abhängig machen. Wenn der andere sich ändert, dann werde ich ihn annehmen. Sondern lasst uns ihn annehmen, so wie er ist, so in seiner Andersartigkeit. Ja, lasst uns annehmen, das ist eines der wichtigsten Ziele für uns als Gemeinde, zu Gottes Lob. Dann bekommt er die Ehre. Ja, für euch als Jugend, warum habt ihr euch den Vers eigentlich ausgesucht? Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Aber denkt mal über diese Herausforderung nach. Fällt euch vielleicht eine Person ein, die nicht angenommen ist oder die sich vielleicht nicht angenommen fühlt, die vielleicht ganz am Rande steht? Ja, und wenn ihr an eine Person denkt, dann macht es euch jetzt punktuell zur Aufgabe, auf diese Person zuzugehen, sie einzuladen, euren Freundeskreis für diese Person zu öffnen, um ihr eben eine Hilfe zu sein im Glaubensleben. Nehmt sie an. Ja, wir sind eine Gemeinde mit vielen jungen Familien. Und wie schnell kann es gehen, dass der ein oder andere aus dem Blick gerät, dass wir einander nicht sehen? Lasst uns als Familien mal schauen, gibt es Familien, die wir vielleicht nicht im Blick haben? Und lasst uns diese Familien mal einladen, lasst uns mal fragen, wie es ihnen im Glaubensleben geht und lasst uns bereit erklären zu sagen, ich möchte mit dir gehen, ein Stück des Weges. Das bedeutet gegenseitige Annahme, gelebt in der Gemeinde. Ich freue mich, dass wir diesen 60-Plus-Kreis in der Gemeinde haben. Aber ich weiß es nicht, vielleicht haben wir Geschwister, ältere Geschwister in der Gemeinde, die wirklich einsam sind, die Tag für Tag in der zu Hause sitzen und niemanden haben, mit dem sie reden, mit dem sie sich austauschen können. Lasst uns überlegen, wie kann gegenseitige Annahme gelebt werden? Und ein letzter Gedanke, und damit komme ich dann auch zum Schluss. Und jetzt macht Paulus etwas, was mich abschließend für dieses Thema so unglaublich motiviert hat. Und ich möchte uns diese Motivation wirklich mitgeben. Lasst uns das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren. Es ist ein längerer Abschnitt, aber das ist ein Kerngedanke, der hier drin steckt. Denn ich sage in Vers 8, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Also die Juden sind privilegiert, Gott ist der Vater. Jetzt, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Also freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, mit dem Juden. Und wiederum, lobet den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker. Und wiederum, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isai und aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Und dann, auf den werden die Heiden hoffen. Ja, welches Ziel verfolgt Paulus in diesen beiden Kapiteln? Vor allem, dass beide Parteien einander annehmen, nicht nebeneinander, sondern miteinander in der Gemeinde, in der persönlichen Verantwortung vor Gott, in Liebe, in Rücksicht, in einer christusgemäßen Haltung ihr Leben leben, ihr Gemeindeleben gestalten. Das Ziel verfolgt er mit den Versen. Aber wenn wir uns jetzt hier die letzten Verse anschauen, dann merken wir hoffentlich, dass Paulus ein noch wichtigeres Ziel, ein dem übergeordnetes Ziel hat. Ja, die Heiden sollen Gott loben mit den Juden. Darum will ich dich loben unter den Heiden. Lob den Herrn, alle Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Es ist das erklärte Ziel von Paulus, dass Gott den Lob bekommen soll. Ja, dass die Christen in Rom effizienter, wenn man so will, am Evangelium aktiv arbeiten sollen, aktiv sein sollen. Aber um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, müssen ja erstmal die Spannungen abgebaut werden innerhalb der Gemeinde. Und das Ziel von Paulus, und so formuliert er es ja auch in dieser Weise, ist, dass es eben verschiedene Gruppierungen gibt in der Gemeinde, verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, die jetzt in die Gemeinde kommen und die jetzt in der Gemeinde sagen, zu Hause, endlich angekommen. Und jetzt will ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester aus einem Munde Gott loben und preisen und er soll die Ehre bekommen. Und dann geht es, Paulus, eben um dieses Ziel. Ja, nicht um ein Nebeneinander, sondern um ein Miteinander. Und wenn dann verschiedene Kulturen zusammenkommen und Gott als ihren Herrn und Heiland annehmen, dann gibt es für Paulus wieder Rückblick ganz deutlich Dinge, die dann gewichtiger sind als andere Dinge. Und da gilt es dann eben zu schauen, was bedeutet Einheit? Wie wird Einheit definiert? Und wie können wir als Gemeinde in dieser Einheit leben? Und dann werden wir merken hoffentlich, dass die Botschaft, diese frohmachende Botschaft des Evangeliums von seinem Leiden, von seinem Sterben, von dem neuen Leben, das er schenkt, eine Botschaft ist, die jeder hören muss. Jeder in Espelkamp, in Raden, in Lübbecke, jeder in unserem Umkreis, wo wir einen gewissen Einfluss ausüben können, wo wir das Evangelium hinaustragen können. Und dann sollten wir darauf einen großen Fokus legen. Und das ist, glaube ich, ein schönes Ziel. Ja, wenn wir als Gemeinde in dieses universale Lob Gottes einstimmen können und erkennen, obwohl wir unterschiedlich sind, obwohl wir vielleicht hier und da etwas unterschiedliche Sichtweisen haben, aber in den grundlegenden Fragen über Christus des Glaubens eins sind, dass wir da trotzdem zusammenkommen, Gott loben, Gott preisen, ihn anbeten und hinausgehen, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Herr, über das Miteinander im Glaubensleben, damit Gott den Lob bekommt. Paulus schließt mit Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns. Amen.